Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Hauptthema heute Abend ist der umstrittene Staatsvertrag mit den USA. Der Ständerat stimmt dem Vertrag zu, er soll aber nicht dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Dann treten an Ort bei der AHV-Revision, jetzt macht der Ständerat einen neuen Anlauf. Keine Telekom-Fusion in der Schweiz, Orange und Sunrise lassen das Vorhaben definitiv fallen. Neuer Favorit fürs deutsche Bundespräsidium, Christian Wulff, verdrängt Ursula von der Leyen. Und schließlich heiteres Beruferaten.
Man muss schauen, dass keine Schädlinge auf andere Objekte übergreifen könnten. Das heißt also, wir können da wirklich nicht irgendwelche Käfer oder Würmer spazieren lassen. Man schottet sie ab.
Nein, Kammerjäger ist Willi Stäbler nicht. Echo der Zeit mit Hans Ineichen. Doch zunächst jetzt Ueli Zindl. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Ständerat sagt Ja zum Staatsvertrag mit den USA und damit auch Ja zur Herausgabe der UBS-Kundendaten an die US-Justiz. Eine Volksabstimmung zum Staatsvertrag soll es nach dem Willen des Ständerats aber nicht geben. Nichts wissen wollte der Ständerat von den Plänen des Bundesrats zur Bankenregulierung. Er trat auf den sogenannten Planungsbeschluss gar nicht erst ein. Die Boni-Frage will er aber angehen. Er hat zwei Motionen angenommen, die sehr hohe Boni verhindern wollen. So sollen Unternehmen Vergütungen ab einer bestimmten Höhe als Gewinn versteuern müssen. Der Ständerat will Frühpensionierungen von Personen mit tiefen Einkommen mit 400 Millionen Franken abfedern. Menschen mit einem Durchschnittseinkommen von mehr als 61.500 Franken soll die Rente bei einer Frühpensionierung hingegen ohne Abfederung gekürzt werden. Damit will der Ständerat die Hälfte der Einsparungen, die aus der Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre resultieren, für die Abfederung der Frühpensionierung einsetzen. Nun geht die Vorlage zurück in den Nationalrat. Die beiden Telekom-Unternehmen Orange und Sunrise werden definitiv nicht fusionieren. Nach dem Nein der Wettbewerbskommission WEKO haben man die Lage analysiert und sei zum Schluss gekommen, den Zusammenschluss aufzugeben. Das teilen die beiden Mutterhäuser France Telecom und die dänische TDC mit. Zurückgezogen wird auch der beim Bundesverwaltungsgericht eingereichte Rekurs gegen das WEKO-Verbot. Die neue Polizeidatenbank, das sogenannte Schengen-Informationssystem 2, wird frühestens 2013 in Betrieb genommen, 6 Jahre später als geplant. Mit dem neuen System sollen Fahnder schneller Daten austauschen können als mit dem aktuellen Programm. Grund der Verzögerung des neuen Programms sind Zeit- und Budgetprobleme. Statt 15 Millionen Euro kostet das Programm nun über 140 Millionen. Die Schweiz hat als Schengen-Mitglied ebenfalls Zugang zu aktuellen Informationssystemen. Wie Deutschland und Österreich fordert sie nun einen genauen Zeitplan. Israel hat Forderungen zurückgewiesen, wonach der Angriff auf die Gaza-Hilfsflotte von unabhängiger Seite untersucht werden müsse. Wie Außenminister Lieberman gegenüber dem israelischen Radio sagte, sei Israel bereit, bei der Untersuchung auch ausländische Beobachter einzubeziehen. Die islamisch-türkische Hilfsorganisation kündigte inzwischen an, dass schon bald neue Hilfsschiffe Kurs auf den Gazastreifen nehmen. Sie würden nicht damit aufhören, bis das Embargo gegen den Gazastreifen aufgehoben sei. In der Türkei ist der Präsident der Bischofskonferenz erstochen worden. Der Angriff auf den apostolischen Vikar Anatoliens, Luigi Padovese, habe sich in dessen Haus in der Südtürkei ereignet. Das berichtet die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu. Der 63-jährige Geistliche sei kurz nach dem Überfall im Spital gestorben. Tatverdächtiger ist laut dem türkischen Nachrichtensender NTV der Chauffeur von Padovese. Experten des britischen Ölkonzerns BP ist bei der Eindämmung der Ölpest im Golf von Mexiko ein Teilerfolg gelungen. Man habe das Leckerrohr durchtrennen können, aus dem seit Wochen Öl ins Meer strömt, hieß es. Nun soll versucht werden, einen Auffangtrichter auf die Öffnung zu stülpen und einen Teil des Öls abzusaugen. Die Ausdehnung des Ölteppichs hat sich nach einer Studie mittlerweile fast verdreifacht. Und angesichts der Katastrophe steigt an den Finanzmärkten der Druck auf BP. Weil die Folgen der Explosion unabsehbar seien, senken gleich zwei Ratingagenturen die Noten für die Kreditwürdigkeit von BP. Bei Katastrophen sollen keine Amateure Hilfe leisten. Dieser Meinung ist Toni Frisch, Vizedirektor der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Die Hilfe solle zertifizierten und bewährten Equipen überlassen werden, forderte Frisch nach einer UNO-Konferenz in Genf. Die Konferenz diente dazu, Lehren zu ziehen aus dem schweren Erdbeben von Haiti von Anfang Jahr. In Haiti seien freiwillige Helfer vor Ort gewesen, ihnen hätten allerdings die Mittel gefehlt, so Frisch. Und Hilfe mit bloßen Händen könne auch die einheimische Bevölkerung leisten. Der Baukonzern Implenia hat beim Bezirksgericht Zürich eine Klage gegen die Stadt Zürich eingereicht. Diese habe beim Bau des Letzigrundstadions fast 1400 Änderungen verlangt, was zu Mehrkosten geführt habe. Nun schulde die Stadt dem Unternehmen 23 Millionen Franken, so Implenia. Die Stadt Zürich ist der Meinung, sie habe alle vereinbarten Leistungen bezahlt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.419 Punkten plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.196 Punkten minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 40,69 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 15,65. Das Wetter? Am Freitag lockern sich Wolken und Hochnebelfelder auf und es wird in der ganzen Schweiz sonnig. Die Temperaturen liegen bei 24 bis 28 Grad. Am Samstag bleibt es sonnig, in den Bergen sind erste Schauer oder Gewitter möglich, am Sonntag wird es im Laufe des Tages zunehmend gewitterhaft. Die Höchsttemperaturen liegen am Wochenende in der ganzen Schweiz bei rund 27 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Die weiteren Themen. Murrend und zähneknirschend über die erste Hürde. Wie stehen die Chancen des Staatsvertrages mit den USA nach der Ständeratsdebatte? Rettungsübung im Bundeshaus, die AHV-Revision steht am Abgrund. Keine Fusion, Sunrise und Orange lassen das Vorhaben fallen. Neuer Kronprinz fürs Schloss Bellevue, Christian Wulff, soll deutscher Bundespräsident werden. Nach dem israelischen Angriff auf die Hilfsflotte, die USA dürften dann auf ihrer Gaza-Politik beharren. Wenn Staaten töten, fragwürdiger US-Drohneneinsatz am Hindukusch. Und Kunstwerk aus Vogelfutter und Schokolade, junge Kunst stellt Restauratoren vor knifflige Aufgaben. Echo der Zeit von Schweizer Radio Deris. Der Ständerat hat dem Staatsvertrag mit den USA zur Herausgabe von UBS-Kundendaten also zugestimmt. Maßnahmen zur Großbankenregulierung lehnte die Kleine Kammer ab. Zum Ärger der Linken, die aber wenig später doch noch einen Erfolg verbuchen konnte. Aus dem Bundeshaus Katrin Hug.
Die Diskussionen über den Staatsvertrag waren lang. Den Ständeräten und Ständerätinnen war es nicht wohl bei der Sache. Ein Ja zeichnete sich in der Debatte dennoch bald ab. Ein Nein hätte für die Schweizer Wirtschaft verheerende Folgen, so der Tino. CVP-Ständerat Urs Schwaller.
Ich will nun die unmögliche Sache bereinigen und abschließen. Ich würde auch sagen, ich schlucke das Abkommen. Mehr ist es nicht, ohne zu stark auf den bitteren oder schalen Beigeschmack zu achten.
Einen schalen Beigeschmack hatte der Vertrag für die Ständeräte in mehrer Hinsicht. So kritisierten sie die Tatsache, dass es überhaupt zu diesem Vertrag kommen musste, dass der Staat also gezwungen werde, die UBS zu retten, obwohl sie doch diese Situation selber verschuldet habe. SVP-Ständerat Tisieni.
Der Bundesrat hat sich allem Schönreden zum Trotz alles andere als krisenresistent erwiesen. Das Bild, das er gegen außen abgegeben hat, war vorsichtig ausgedrückt desolat.
Zu reden gab auch die Tatsache, dass der Vertrag rückwirkend die Regeln zur Steuerhinterziehung ändert und somit die Rechtssicherheit infrage stelle, so SP-Ständerätin Anita Fetz.
Denn glauben Sie, ein Finanzplatz hat eine Zukunft, wenn Kundinnen und Kunden immer wieder damit rechnen müssen, dass sich irgendetwas an den Rechten ändert? Und glauben Sie, dass wir damit die Volkswirtschaft schützen und Arbeitsplätze verteidigen können.
Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf verteidigte das Vorgehen des Bundesrats, man habe einen Prozess gegen die UBS in den USA verhindern können. Sie warnte, die Konsequenzen für die Wirtschaft bei einem Nein wären unberechenbar. Und beim Stichwort Rechtssicherheit verwies die Justizministerin auf die Tatsache, dass es sich bei diesen Fällen um krasse Fälle von Steuerhinterziehung handle, die fehlbaren Bankkunden sich also nicht auf Treu und Glauben berufen könnten. Denn
kann man sich wirklich mit Treu und Glauben darauf berufen, dass man für große Steuerdelikte, die man begeht, nie zur Verantwortung gezogen wird? Ist es wirklich die Definition von Treu und Glauben, die wir unserer Rechtsordnung zugrunde legen?
Der Rat folgte den Argumenten der Justizministerin und stimmte dem Staatsvertrag mit 31-12 Stimmen zu. Nein, sagte er zur Idee, das Abkommen dem fakultativen Referendum zu unterstellen, das heißt, die Möglichkeit zu geben, dass das Volk darüber abstimmen kann. Die Linke kam mit ihrem Anliegen, den Vertrag mit Maßnahmen zur Regulierung der Risiken von Großbanken zu verknüpfen und dazu auch Vorschriften zur Besteuerung von Boni einzuführen, nicht durch. Diese Verbindung lehnte der Rat ab. Das habe nichts miteinander zu tun, so der Tenor bei den Bürgerlichen, das sei Erpressung. SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga war dementsprechend erschüttert. Sie sei
enttäuscht und auch erschüttert darüber, dass der Ständerat jetzt die Massnahmen für eine Großbankenregulierung nicht einmal in der Planung angenommen hat, sondern insgesamt abgelehnt hat. Das ist für mich ein sehr negatives Zeichen für die Zukunft unseres Finanzplatzes.
Doch am Nachmittag folgte eine überraschende Wende. Obwohl der Ständerat beim Staatsvertrag eine Regelung gegen überrissene Boni abgelehnt hatte, stimmte er am Nachmittag einer Motion von Anita Fetz zu, die ebenfalls eine Bonisteuer verlangt. SP-Ständerat Claude Janjak interpretiert dies als kleines Entgegenkommen der Bürgerlichen an die SP.
Jedenfalls kann man diese Zustimmung von manchen nur dahingehend interpretieren, dass man jetzt noch nach außen doch nicht eine ganz verheerende Wirkung haben wollte.
Die nächsten heftigen Diskussionen um Staatsvertrag und Boni-Regelungen finden am Montag im Nationalrat statt.
Soweit Katrin Hug. Also ja zum Staatsvertrag im Ständerat, mit Murren und Zähneknirschen, aber doch ein Ja. Ein fakultatives Referendum soll es nicht geben. Bei der Boni-Steuer aber, da gab es ein Hin und Her. Zuerst war der Ständerat dagegen, und schließlich doch dafür. Er hat zu dieser Motion von Anita Fetz ja gesagt. Oliver Washington, Sie haben diese Debatte auch verfolgt. Wie ist dieses Hin und Her zu erklären?
Ja, beim Staatsvertrag wollten CVP und FDP dokumentieren, dass sie eben eine Verknüpfung der Bonisteuer mit eben diesem Staatsvertrag nicht wollen. Sie wollten der SP das klare Signal aussenden, dass es nicht in Frage komme, hier Bedingungen zu stellen. Trotzdem aber erachten insbesondere die CVP-Vertreter eine Bonisteuer als notwendig, und deshalb hat man dann paradoxerweise nach der Debatte zum Staatsvertrag einen Vorstoß der gleichen SP angenommen, welche eine solche Steuer verlangt, und das obwohl man mit dem vorgeschlagenen Modell eigentlich gar nicht einverstanden ist. Finanzminister Merz übrigens nimmt dies als Auftrag, jetzt irgendeine Bonisteuer auszuarbeiten, wobei man sich auf das Modell noch einigen müsse.
Um den Staatsvertrag wurde im Vorfeld mit sehr harten Bandagen gekämpft, und schlussendlich haben wir jetzt doch ein deutliches Ja im Ständerat. Weshalb?
Ja, im Ständerat haben CVP und FDP eben eine Mehrheit und deshalb auch das klare Ja zum Staatsvertrag. Damit war auch zu rechnen. Allerdings war auch im Ständerat ein lautes Murren zu hören. Der Grund ist klar, einmal mehr muss die Politik die UBS schützen, einmal mehr muss die Politik für die UBS die Kohlen aus dem Feuer holen, und das missfällt eben den Politikern. Deshalb ein Murren, aber trotzdem ein Ja.
Die Sozialdemokraten hatten ein allfälliges Ja zum Staatsvertrag abhängig gemacht von einer Verknüpfung des Vertrages mit Bonisteuer, mit Großbankenregulierung. Das gibt's jetzt nicht, diese Verknüpfung. Hat die SP den Bogen einfach überspannt?
Ja, die SP wollte eben, wie gesagt, auf dem Weg des Staatsvertrages auch gleich noch die Risiken der Großbanken in den Griff bekommen und ursprünglich zeigten sich auch Teile der Bürgerlichen im Ständerat bereit, hier mitzumachen. Im Ständerat heute kam dann aber alles anders, wie wir gehört haben. Die Mehrheit hat heute dieses Zeichen verweigert. Warum? Vor ein paar Tagen noch glaubten CVP und FDP, auf die SP angewiesen zu sein, um den Staatsvertrag durchzubringen. Nachdem dann aber plötzlich die SVP Ja sagte zum Staatsvertrag, benötigten eben CVP und FDP die Stimmen der SP nicht mehr unbedingt und so erteilten sie eben den Forderungen der Linken eine Absage und insofern ist die Rechnung der SP effektiv nicht aufgegangen oder mit anderen Worten, der Schwenker der SVP ermöglichte es den Mitteparteien etwas abzulehnen, was sie eigentlich ohnehin nie wollten.
Aber diese Großbankenregulierung, bleiben wir noch bei der, die ist damit nicht generell vom Tisch, sie wird einfach nicht mit dem Staatsvertrag verknüpft.
Genau, und zurzeit ist ja noch eine Expertenkommission daran, Maßnahmen zur Lösung des Großbankenproblems auszuarbeiten. Der Schlussbericht sollte Ende August auf dem Tisch liegen und Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat heute zudem nach dem Entscheid des Ständerates bekräftigt, dass der Bundesrat trotzdem an seinem Willen festhalten werde, hier vorwärts zu machen. Nur am Schluss wird die Vorlage wieder vor dem Parlament landen und dann müssen die bürgerlichen Parteien auch im Ständerat unter Beweis stellen, dass sie eben tatsächlich gewillt sind, dieses Problem der Grossbanken zu lösen.
Sie haben bereits den Schwenker der SVP erwähnt. Die SVP hat Forderungen gestellt für ein Ja zum Staatsvertrag. Wie kann sie jetzt zufrieden sein mit dem, was sie erreicht hat heute?
Ja, direkt nach der Debatte im Ständerat sah es so aus, als ob die SVP mit ihren Forderungen durchkommt. Die Bedingung der SVP erstens eben mehr Mitsprache des Parlaments bei Staatsverträgen. Hier haben CVP und FDP einlenkend signalisiert. Und zweite Bedingung, keine Steuer auf Boni von Bankmanagern. Diese Bedingung hat der Ständerat nun aber doch nicht erfüllt, indem er eben den erwähnten Vorstoß zu den Boni überwiesen hat. Und deshalb ist jetzt vieles wieder etwas offen. SVP-Parteipräsident Toni Brunner hatte auch bereits reagiert. Gemäss schweizerischer Depeschenagentur sagt Toni Brunner, dass dieser Entscheid des Ständerates einiges relativiere.
Sie sagen, vieles ist offen. Das gilt auch im Hinblick auf nächsten Montag, wenn das Geschäft im Nationalrat ist. So, wie ist da die Ausgangslage?
Ja, ich will mich nicht auf die Äste hinauswagen, weil bei diesem Dossier die Parteien ihre Positionen immer wieder geändert haben. So viel aber ist klar. Die SVP hat immer als Bedingung für ein Ja zum Staatsvertrag formuliert, dass es keine Boni auf Steuer geben darf. Wenn der Nationalrat diese Boni-Steuer am Montag dann auch gutheißt, müsste die SVP eigentlich konsequenterweise den Staatsvertrag ablehnen. Und das heisst, es bleibt weiterhin spannend.
Besten Dank, Oliver Washington, für diese Einschätzung. Wir bleiben im Bundeshaus. Die 11. AHV-Revision kommt seit Jahren nicht vom Fleck. Immer wieder sind Lösungsansätze daran gescheitert, dass nicht nur revidiert, sondern auch Geld gespart werden muss. Die Revision droht abzustürzen. Der Ständerat macht heute einen Rettungsversuch. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Der neue Sozialminister Didier Burkhalter hat in die Diskussion um die 11. AHV-Revision neuen Schwung gebracht. Er hat den Weg geebnet für einen Kompromiss. Nach wie vor soll das Rentenalter der Frauen von 64 auf 65 Jahre erhöht werden. Neu einbauen will der Ständerat nun einen Mechanismus. Verliert der AHV-Fonds deutlich an Reserven, werden nicht nur die Renten gesenkt, sondern gleichzeitig die Beiträge erhöht. Daran störte sich SP-Ständerätin Simonetta Sommaruga.
Aus meiner Sicht können wir heute mit dieser Revision nicht auch noch Anpassungen bei den Renten vornehmen, nachdem wir ja bereits das Frauenrentenalter erhöhen wollen.
Doch diese Haltung enttäuschte CVP-Ständerat Eugen David. Nun sei so lange an einem Kompromiss gezimmert worden und jetzt werde behauptet, damit würden Rentner in die Armut geschickt. Das sei einfach nicht wahr.
Bei uns sind die Altersrenten und die Altersrentner sicher. Und mich stört das enorm, wenn jetzt von der sozialdemokratischen Seite dieses Argument gebracht wird, das Parlament und wir im Ständerat wollten hier die untere Rentnergruppe hier in die Armut entlassen.
SP-Ständerätin Anita Fetz machte deutlich, um was es der SP tatsächlich geht. Sie will möglichst viel Geld für Frühpensionierungen, damit auch Menschen mit kleinem Einkommen ohne allzu große finanzielle Einbuße früher in Rente gehen können.
Bei einem Kompromiss braucht es immer zwei, die sich bewegen und aufeinander zugehen.
Und ihr Weg zu einem Kompromiss sieht folgendermaßen aus. Von den 800 Millionen Franken, die die AHV durch die Erhöhung des Frauenrentenalters einspart, sollen 550 Millionen Franken für Frühpensionierungen eingesetzt werden. Die ständerätliche Kommission schlug 400 Millionen Franken vor. Um die Kritik der Linken zu entkräften, die 11. AHV-Revision bleibe damit eine Sparvorlage, baute die Kommission nach Initiative von Bundesrat Didier Burkhalter Verbesserungen ein. Verbesserungen, die insbesondere Frauen dienen, die nicht in den Genuss einer Pensionskassenrente kommen. FDP-Ständerätin Christine Eggersee schwärmte.
Jetzt setzen wir hier einen ganz neuen Trend. Und zwar, dass wir die Mittel nicht einfach verteilen auf die kleinen Einkommen im Bewusstsein, dass die das nachher gar nicht spüren, sondern wir setzen das primär dort ein, wo man wirklich die vorzeitige Pensionierung stützen kann.
Das musste auch Anita Fetz einräumen.
Das Modell ist gut und zukunftsweisend. Da kann ich dem Bundesrat Burkhalter wirklich ein Kompliment machen. Denn es erlaubt genau jenen Personen den flexiblen Altersrücktritt, die es effektiv nötig haben.
Das Lob zeigt, dass das Nein der Linken zu dem Modell mit 400 Millionen Franken für Frühpensionierungen nicht grundsätzlicher Natur ist, sondern ein Nein aus politischem Kalkül. Die Linke ist heute bei der 11. AHV-Revision zwar unterlegen, der Prüfstein aber wird im Nationalrat sein. Ebnet er doch noch den Weg für das Modell von Anita Fetz und sagt Ja zu erleichterten Frühpensionierungen in der Höhe von 550 Millionen Franken, dürfte auch der Weg frei sein für die 11. AHV-Revision. Schwenkt er nicht ein, dann droht das Referendum von links und damit das zweite Volksnein zu dieser Revision an der Urne.
Aus der geplanten Fusion der beiden Schweizer Telekom-Anbieter Sunrise und Orange wird definitiv nichts. Die beiden Unternehmen haben am Abend nach Börsenschluss mitgeteilt, dass sie ihre Fusionspläne begraben und auch künftig eigenständige Wege gehen wollen. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann.
Der Hammer kam am 22. April. Damals hat die Wettbewerbskommission die Fusionspläne von Orange und Sunrise verboten. Denn durch einen Zusammenschluss von Orange und Sunrise wäre ein Unternehmen entstanden, das zusammen mit der Swisscom den Wettbewerb im Mobilfunkmarkt hätte ausschalten können, so die Begründung der Behörde. Es war ein Entscheid, der die heiratswilligen Telekom-Anbieter völlig überraschte. Und nicht nur sie, auch zahlreiche Experten waren perplex. In der Zwischenzeit wurden verschiedene Optionen geprüft. Zwei standen für die beiden Unternehmen im Zentrum. Option 1, ein Rekurs beim Bundesverwaltungsgericht, also der Rechtsweg. Option 2, ein neues Fusionsgesuch, das den Bedenken der Wettbewerbskommission Rechnung trägt. Seit heute Abend ist klar, beide Optionen sind vom Tisch. Der Rekurs wurde zurückgezogen, die angepassten Fusionspläne sind begraben. Wir bedauern es sehr, dass der geplante Zusammenschluss mit Sunrise derzeit nicht möglich ist, lässt sich Orange-Europa-Chef Olaf Swanty in einer Medienmitteilung zitieren. Ähnlich tönt es beim Chef des Sunrise-Mutterkonzerns TDC bei Henrik Paulsen. Beide Unternehmen betonen heute Abend, dass sie ihre bisherigen Geschäfte auch alleine weiterführen würden und weiterhin in der Schweiz bleiben wollten. Und beide sagen, dass sie hierzulande weitere Investitionen und Innovationen planten. Nach dem Niet zur Fusion durch die WEKO hatten Beobachter zunächst befürchtet, dass sich Orange oder Sunrise aus der Schweiz zurückziehen könnten.
Beat Soltermann. Drei Tage nach dem völlig überraschenden Rücktritt von Bundespräsident Köhler sind viele Deutsche noch immer geschockt, dass er den Bettel hinwarf, nur weil er wegen eines umstrittenen Interviews zu Afghanistan kritisiert wurde, mögen sie nicht recht glauben. Dessen ungeachtet läuft die Nachfolgediskussion auf Hochtouren. Bis gestern schien Arbeitsministerin von der Leyen praktisch als neue Bundespräsidentin gesetzt. Nun gibt es einen neuen Kronprinzen. Aus Berlin, Ursula Hürzeler.
Der Posten ist attraktiv. Ein Schloss als Residenz, viele Auslandreisen und ein anständiger Lohn obendrein. ein Traum. Nur der Job hat auch seine Tücken. Viel mehr als Gesetze unterschreiben, Minister ernennen oder im Höchstfall Neuwahlen ausrufen, darf der deutsche Bundespräsident nämlich nicht. Das politische Tagesgeschäft bestimmt die Kanzlerin. Und das kann bitter sein, wenn sie die Akzente anders setzt, als man selbst gern möchte. Horst Köhler hat das offenbar erst spät gemerkt und daraus die Konsequenz gezogen. Bei seinem Nachfolger darf ein solches Debakel nicht passieren. Angela Merkel steht unter Druck. Sie muss eine Persönlichkeit präsentieren, die dem Amt mit all seinen Anforderungen, aber auch Beschränkungen gewachsen ist und obendrein den Draht zur Bevölkerung hat. Ursula von der Leyen schien somit die ideale Kandidatin. Die Arbeitsministerin ist krisenerprobt, beliebt und mit 7 Kindern als Mutter der Nation quasi gesetzt. Deutsche Zeitungen feierten die 51-Jährige heute teilweise bereits als Merkels Mädchen, als Hoffnungsträgerin, die neuen Schwung ins Bellevue bringen würde. Doch jetzt ist alles wieder anders. Seit heute Mittag heißt der Kronfavorit Christian Wulff. Er ist mit 49 sogar noch jünger als seine Konkurrentin, seit 7 Jahren Ministerpräsident in Niedersachsen und erst noch wirtschaftsnah. Das zusammen macht ihn gerade für den traditionellen Flügel der CDU attraktiv. Der hatte sich nämlich in der Vergangenheit oft am modernen Familienbild von Ursula von der Leyen gerieben. Damit ist Angela Merkel in der Zwickmühle. Sie muss sich entscheiden, ob sie nun wirklich die Damenkarte zieht oder doch lieber einen Schritt auf die Konservativen zugeht. Im Moment spricht vieles für die zweite Variante. Schon deshalb, weil die gewiefte Machtpolitikerin mit Christian Wulff im Schloss Bellevue einen langjährigen Widersacher wegbefördern könnte und obendrein ihr Kabinett nicht umbilden müsste. Nur so viel ist in diesen Stunden der Gerüchte und Spekulationen klar. So geräuschlos, wie sie das vor ein paar Tagen eigentlich noch plante, kann die Kanzlerin die Kandidatenkür um das höchste Amt im Staat nicht durchziehen. Die CDU präsentiert sich, wie so oft in den letzten Monaten, als orientierungsloser Haufen. Aber vielleicht ist schon heute Abend alles entschieden. Dann trifft sich Angela Merkel nämlich zum Kaminfeuergespräch mit ihren Ministerpräsidenten. Und das bedeutet Vorteil für Christian Wulff.
Ursula Hürzeler im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Die weiteren Themen hier: Seite an Seite, trotz allem, die USA und Israel. Töten an der PlayStation, fragwürdige Drohneneinsätze im Kampf gegen den Terror. Und junge Kunst fordert heraus, auch Restauratoren. Nach dem israelischen Angriff auf die Gaza-Hilfsgüterflotte hielten sich die USA mit Kritik zurück. Trotz allem wurde spekuliert, ob hinter dieser Zurückhaltung an einer Kurskorrektur in der Nahostpolitik gearbeitet wird. Fehlanzeige, meint unser Korrespondent Peter Vögeli.
Die israelische Aktion hat die USA zu einem ungünstigen Zeitpunkt getroffen. Das Wall Street Journal befürchtete sogar, die Supermacht USA könnte isoliert werden, ungewohnte Töne von der Heimatfront einer Weltmacht. Die USA wollten einerseits neue direkte Gespräche zwischen Israel und den Palästinensern lancieren. Und andererseits hoffen sie auf die Unterstützung der Türkei im UNO-Sicherheitsrat bei der Verabschiedung neuer Sanktionen gegen Iran. Nun liegen die beiden strategisch wichtigen Verbündeten Amerikas über Kreuz. Die amerikanische Agenda ist torpediert. Und was das Bild der USA auch nicht besser macht, ist ein Bericht in der heutigen Washington Post, wonach die Regierung Obama Israel vor der Militäraktion zu einem gemäßigten Vorgehen ermahnte, ohne Erfolg. Nach außen hat sich Washington faktisch hinter Israel gestellt. Eine scharfe Verurteilung in der UNO wurde verhindert, obwohl dies Kritik aus Ankara weckte. Ein Statement von Präsident Obama drückte Bedauern aus, vermied aber eine direkte Verurteilung Israels. Ebenso vorsichtig äußerte sich Außenministerin Clinton. Und gestern übernahm Vizepräsident Biden am Fernsehsender PBS in vielen Teilen die Argumentation Israels.
Look, you can argue whether Israel should have dropped people onto that ship or not, in the right, but the truth of the matter is, Israel has a right to know. They're at war with Hamas. Has a right to know whether or not arms are being smuggled in.
Über die Art des israelischen Vorgehens könne man diskutieren, aber grundsätzlich befinde sich Israel im Krieg mit Hamas und habe ein Recht zu erfahren, ob Waffen in den Gazastreifen geschmuggelt würden. Denn im vergangenen Jahr seien 3000 Raketen aus dem Gazastreifen über Israel niedergegangen.
It's legitimate for Israel to say, I don't know what's on that ship. These guys are dropping 3000 rockets on my people.
Die Hilfsgüter hätten unter israelischer Aufsicht in den Gazastreifen gebracht werden können. Hamas verkaufe Hilfsgüter oft, um seinen Krieg zu finanzieren. Biden machte sich für eine Untersuchung mit internationaler Beteiligung, aber unter israelischer Führung stark, wie dies jetzt auch der israelische Außenminister vorgeschlagen hat.
An investigation run by the Israelis, but we're open to international participation.
Und der US-Vizepräsident verstieg sich sogar zur Aussage, dass laut Israels Premier Netanyahu sich keine US-Regierung so sehr für die israelische Sicherheit eingesetzt habe wie die Regierung Obama.
Bibi pointed out that no administration in history has been as upfront and supportive of Israel's security as this administration.
Hinter vorgehaltener Hand haben ungenannte Regierungsvertreter gegenüber US-Medien zwar verlauten lassen, dass eine Änderung der Gaza-Politik Israels und der USA nötig sei. Was diese Aussagen wert und was die praktischen Folgen sind, bleibt abzuwarten. Denn die Regierung Obama hatte seit ihrem Start vor anderthalb Jahren kaum eine Atempause. Die Finanz- und Wirtschaftskrise, der Fast-Zusammenbruch der US-Autoindustrie, das ehrgeizige Projekt einer Gesundheitsreform und jetzt steht dem Präsidenten das Öl bis zum Hals. Dazu kommt, dass das Weiße Haus unter Barack Obama zwar methodisch und rational, aber nicht immer sehr schnell reagiert. Und auffällig ist, wie wenig Profil Washington in diesem Konflikt zeigt. Vielleicht ist die zurückhaltende Reaktion Ausdruck dafür, dass der Nahe Osten im Augenblick nicht zu oberst auf der Prioritätenliste steht.
Staaten dürfen töten, das sieht das internationale Recht so vor. Allerdings, sie dürfen das nur in Ausnahmefällen, etwa im Krieg oder nach ordentlichen Gerichtsverfahren, denn die Todesstrafe ist vorläufig noch völkerrechtlich legal. Doch Staaten töten auch in anderen Fällen, die illegal sind. Etwa die USA, die neuerdings im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet auf unbemannte Drohnen setzen. Mit diesen ferngelenkten Flugzeugen richten die USA ohne jedes Gerichtsverfahren Menschen hin, nicht nur Terroristen. Der Bericht von Fredrik Steiger.
Die USA begrüßten Anfang Woche den Tod von Mustafa Abu al-Yazid, auch bekannt als Sheikh Said al-Masri, denn er war, so hieß es, die Nummer 3 in der Hierarchie von Al-Qaida. Unerwähnt blieb dabei, dass mit al-Masri auch seine Frau, drei Töchter, eine Enkelin und mehrere weitere Zivilisten umkamen. Getötet hat al-Masri einen Mann, der über 10.000 Kilometer weit weg an einem Computerbildschirm vor einer Cockpit-Nachbildung saß, die einer Spielkonsole gleicht. Der Mann ist Militärpilot und arbeitet für den US-Geheimdienst CIA. Er schaltete den Terroristen mit einer unbemannten, ferngesteuerten Predator-Drohne aus. Die Drohnentechnologie ist in rund 40 Ländern verfügbar. Angewendet wird sie aber fast nur von den USA, erklärte der New Yorker Rechtsprofessor Philip Alston, der UNO-Sonderbeauftragte für außergerichtliche Tötungen, heute vor dem UNO-Menschenrechtsrat.
The United States is the dominant user of drones to kill.
Drohneneinsätze hätten in den letzten Monaten, also unter Präsident Barack Obama, im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet geradezu exponentiell zugenommen. Alston kritisiert eine PlayStation-Mentalität, die eine klinisch reine Kriegsführung vorgaukle. Dabei, so räumt er ein, seien Drohnen grundsätzlich durchaus legale Waffen.
Drone killings in armed conflict may be fully legal if used against.
Aber nur, wenn sie in einem bewaffneten Konflikt und gegen Kombattante, also Soldaten und militante Zivilisten, eingesetzt würden. Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz IKRK bezeichnet Drohnenangriffe nicht grundsätzlich als illegal. Aber, so dessen Sprecher Florian Westphal,
erstmal muss man wirklich feststellen können, ob auf die bestimmte Situation das humanitäre Völkerrecht auch wirklich zutrifft. Das heißt, ob es sich wirklich um einen bewaffneten Konflikt handelt.
Im Fall der Terroristen in Pakistan sei das, so der UNO-Berichterstatter, sehr fraglich.
The United States argues that the quote, law of 9/11 close quotes, enables it legally.
Die USA würden argumentieren, die Drohnenattacken in Pakistan seien Teil ihres Krieges gegen den Terrorismus.
If invoked by other states in pursuit of those they deem to be terrorists, it would cause chaos.
Würde jeder Staat so handeln beim Kampf gegen jene, die er als Terroristen sieht, breche international ein Chaos aus. Es gäbe kein Halten mehr beim Einsatz militärischer Mittel zur Terrorbekämpfung. Das zweite Problem beim Drohneneinsatz ist, so das IKRK,
Ist es möglich, mit einer Waffe klar zu unterscheiden zwischen einerseits militärischen Zielen und andererseits zivilen Zielen?
Die Tatsache, dass die bisherigen Terroristentötungen in Pakistan insgesamt wohl weit über 100 zivile Opfer gefordert haben, spricht eher dagegen. Problematisch sei auch, dass die USA die Drohneneinsätze als Staatsgeheimnis behandelten, kritisierte UNO-Berichterstatter Alston. Man erfahre nicht, wer, wann, was und mit welchem Ziel anordne und wie sehr dabei auf den Schutz von Zivilisten geachtet werde. Die Attacken mit unbemannten Flugzeugen in Pakistan sind CIA also Geheimdienstsache, weshalb es mit der öffentlichen und demokratischen Kontrolle nicht weit her ist. Philip Alston fordert, dass künftig wenigstens die Verantwortung für die gezielten Tötungen von der CIA zum Verteidigungsministerium übergehe, wo die Kontrolle stärker sei und die Verantwortlichen bei Fehlentscheidungen belangt werden könnten. Der Fall der Drohnenangriffe ist für Alston aber nur ein Beispiel, dass Staaten immer öfter gezielte Tötungen wählen, statt den langwierigen Weg über Verhaftung und ordentliche Gerichtsverfahren zu gehen.
Targeted killings pose a rapidly growing challenge to the international rule of law.
Ein anderes Beispiel sei die enorme Zahl von Tötungen von Drogengangstern durch die brasilianische Polizei, wo die Notwehr oft nur ein Vorwand sei. Auch Länder wie Russland oder Israel bringen immer mal wieder Militante einfach um. Alston sieht in diesem Trend eine gefährliche Aushöhlung des Rechts.
Fredrik Steiger, jetzt ist es 18 Uhr und 19 Uhr und gut 35 Minuten vor dem Echo-Dossier. Eine aktuelle Meldung aus Deutschland. Wir haben ja in dieser Sendung bereits darüber berichtet, dass der niedersächsische Ministerpräsident Kronfavorit ist, Christian Wulff, für die Nachfolge von Horst Köhler als Bundespräsident. Jetzt ist er offizieller Kandidat der Regierungskoalition. Bundeskanzlerin Merkel und die Parteichefs von FDP und CSU, Guido Westerwelle und Horst Seehofer, haben die Nominierung vor wenigen Minuten in Berlin bekannt gegeben. Die Regierungsparteien, die verfügen in der Bundesversammlung über eine Mehrheit, sodass die Wahl Wulffs als Nachfolger von Köhler als sicher gilt. SPD und Grüne treten mit dem früheren DDR-Bürgerrechtler Joachim Gauck als Gegenkandidat an. Und jetzt eben zum Dossier. Museen und Kunsthäuser stellen Kunst nicht nur aus oder sammeln sie, sie restaurieren sie auch. Das ist aufwendig und teuer. Nicht nur klassische Kunstwerke brauchen von Zeit zu Zeit eine Auffrischung. Auch oder gerade junge Kunst muss bewahrt und restauriert werden. Diese stellt die Restauratoren nämlich vor besondere Herausforderungen, denn zeitgenössische Kunst altert schnell und besteht oft aus eher ungewöhnlichem Material. Eierschalen zum Beispiel, Schokolade oder Müll. Kulturredaktorin Romana Costa hat Kunstrestauratoren über die Schultern geschaut.
Ein paar schwarze Stiefel stehen auf einem Tisch. Sie sehen aus wie Gummistiefel, sie sind es aber nicht. Hierfür sind sie viel zu leicht. Das Schweizer Künstlerduo Fischli Weiss hat sie aus Polyurethan, einem Isolationsschaum, gegossen und mit schwarzer Farbe bemalt. Da und dort ist die Farbe weg, der helle gelbliche Schaum kommt zum Vorschein. Ein Fall für Willi Stäbler, Restaurator des Aargauer Kunsthauses.
Hier sehen Sie, da ist diese Fehlstelle. Wenn ich hier so ein bisschen kratze, sehen Sie, das Material ist ganz pudrig geworden. Also diese Fehlstelle werde ich jetzt ergänzen. Ich muss jetzt aber zuerst dieses pudrige Material wieder verfestigen, weil sonst ja nichts drauf hält. Und deshalb nehme ich hier jetzt diesen Leim und retuschiere da drüber, so dass man eigentlich nichts mehr sieht.
Diese Stiefel restaurieren, das ist für Willi Stäbler keine große Sache. Seit 15 Jahren ist Stäbler zuständig für die Restaurierung der zeitgenössischen Kunst im Kunsthaus Aarau. Und hat in dieser Zeit schon mehrere Werke von Fischli Weiss aufgefrischt. Mehr Kopfzerbrechen bereitete ihm, als ein Kind in eine 2 Zentimeter dicke Ölschicht eines Gemäldes seinen Finger reinsteckte und die noch flüssige Farbe herausquoll. Oder als das Haus ein Kunstwerk aus langhaarigem Fell erhielt und dieses voller Motten war.
Also da musste man dann wirklich alle einzeln mit der Pinzette aus diesem Fell herausnehmen. Das war ein bisschen eklig.
Auch das gehört zum Alltag eines Restaurators. Dieses Fell hängt nun im Depot des Kunsthauses, dort, wo Tausende von Werken lagern, eingestellt, zusammengerollt, eingepackt. Dort ist Stäblers Reich. Dort hat er auch seine mobile Werkstatt.
Wir arbeiten sehr häufig auch in den Sälen und haben so Skalpelle, kleine Spachteln, verschiedene Retuschiermaterialien für kleine restauratorische Eingriffe.
Stellt sich die Frage, wie weit darf ein Restaurator gehen, ohne dass ein Werk seine Originalität verliert? Darf er etwa eine Schraube an einer Maschine von Jean Tinguely ersetzen, damit sich die Räder weiterdrehen können? Willi Stäbler zeigt auf eine solche Maschine, die ein bisschen aussieht wie ein Insekt und wie wild mit einem Arm um sich schlägt. Stäbler wägt ab.
Hier ist ja wirklich der Witz, ist in dieser sinnlosen Bewegung, das schlägt so sinnlos um sich und das muss eigentlich funktionieren, das ist die Aura oder der Inhalt des Werkes. Ich würde jetzt da wirklich meinen, dass man da so eine Schraube durchaus ersetzen kann, um den Genuss dieses Werkes eigentlich wieder haben zu können.
Dieser Schraubentausch aber würde dokumentiert, die Originalschraube aufbewahrt. Nicht Hand anlegen, aber würde Stäbler bei einer kleinen Büste von Dieter Roth. Das rund 40-jährige Werk besteht außen aus Schokolade, innen ist es gefüllt mit Vogelfutter. In diese Schokolade würde wohl niemand mehr beißen wollen. Sie hat Risse, ist teils von einer weißen Patina aus Schimmelpilz überzogen, teils schwarz, weil von Insekten befallen, und sie riecht übel. Hier ist, anders als beim Fell, das Ungeziefer vom Künstler bewusst einkalkuliert. Der Verfall ist Teil des Kunstwerks. Daran darf der Restaurator nichts ändern.
Das Einzige, was man natürlich macht, man muss schauen, dass keine Schädlinge auf andere Objekte übergreifen könnten. Das heißt also, wir können da wirklich nicht irgendwelche Käfer oder Würmer spazieren lassen. Man schottet sie ab.
Die Schokoladenskulptur steht nun also isoliert hinter Plexiglas und gammelt vor sich hin. Restaurieren heißt also nicht um jeden Preis wiederherstellen, sondern das künstlerische Original unter besten Bedingungen so zu lagern, zu konservieren und zu dokumentieren, dass es als Kulturgut überleben kann. Nicht nur die Veränderung des Werks selbst, sondern auch die Veränderung der Umgebung bereitet Restauratoren und Konservatoren Kopfzerbrechen. Etwa wenn es um Kunst geht, die von technischen Geräten abhängig ist. Videokunst, Internetkunst, Performances. Wie kann man diese erhalten? Eine Frage, mit der sich Stefan Wülfert, Leiter der Konservierung von modernen Materialien und Medien an der Hochschule in Bern, täglich auseinandersetzt.
Wenn ich ein Tafelgemälde aus dem 16. Jahrhundert nehme, dann hört dieses Tafelgemälde nach seinem Rahmen, sagen wir mal, hört das auf. Zeitgenössische Kunst funktioniert häufig ganz anders, indem sich die Künstlerinnen nicht mehr beschränken lassen auf einen Quadratmeter, sondern indem sie Kontext, zeitlichen Kontext, räumlichen Kontext mit hineinpacken in ihr Werk.
Zeitgenössische Kunst sprengt also im wahrsten Sinne des Wortes den Rahmen. Am deutlichsten sieht man das bei der Internetkunst. Wie viele Links nimmt man mit, damit das Werk noch vollständig und für eine nächste Generation verständlich bleibt? Oder bei der Videokunst genügt es, wenn man den Super-8-Film digitalisiert, braucht es nicht auch das Rattern des Geräts? Und wie steht es um die Beleuchtung und Atmosphäre bei einer Performance, die live aufgeführt wurde? Kein Wunder, sieht man im Konservierungsatelier für moderne Medien der Hochschule Bern weder Staffeleien noch Pinselchen, sondern bloß Computer, Synthesizer und Türme von alten Bildschirmen.
Da muss man sehr sorgfältig arbeiten, um auch dem Werk in seine Reise in die Zukunft doch so viel Umgebung mitgeben zu können, dass es verständlich bleibt.
Eine Flut von Daten also rund um Kunstwerke, die da gehortet werden. Ja, und zuweilen wird es sogar unseren Kunstbewahren zu viel. Beinahe sind sie glücklich, dass die Entscheidung, was aus der profanen Welt ins kulturelle Archiv gelangt, nicht bei ihnen liegt, sondern bei privaten und öffentlichen Sammlern. Der Restaurator Willi Stäbler jedenfalls nimmt's gelassen und weiß, dass nicht alles, was er liebevoll aufbewahrt, auch wirklich in der Zukunft ankommen wird.
Gut, ich meine, man muss einfach zugeben, dass auch mittelalterliche Kunst, was wir heute noch haben, ist ja wirklich nur noch ein Bruchteil. Also wir geben uns Mühe, dass die Sachen gute Bedingungen finden, aber eine, wie soll ich sagen, Auswahl durch Verluste, das wird es natürlich geben. Da müssen wir uns ganz bewusst sein und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.